Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.
Herzlich willkommen. Sicherheit für die Ohren. Hashtag SIFO.
Hashtag lange nicht gehört. Hashtag wir sollten ganz aufhören. Hashtag
bist du alt geworden.
Es macht alles gar keinen Spaß mehr hier.
Komm, jetzt hör auf rumzujammern. Sonntag, was haben wir? Ich komme immer noch Corona-mäßig total durcheinander. 21.
Es ist 11 Uhr. Wir haben uns hier zusammengefunden.
Also gar nicht viel reden. Große Mischung heute wieder. Bisschen Rocker, bisschen Flair, bisschen Polizeigewalt, bisschen von mir was zum Thema Kollegen des Spiegel und Berichterstattung über den DFB. Du warst, glaube ich, mal wieder dauerembedded bei der Berliner Polizei.
Nee, war ich nicht. Erinnerst du dich?
Ah ja, stimmt. Kannst du gleich mal erzählen.
Ich war nicht
embedded. Ganz witzig, ja, ausnahmsweise. Aber lass doch mal anfangen, auch weit weg von Berlin, aber trotzdem die Bilder oder Videos werden ja heute auch viele gesehen haben, aus der Nacht. Und weil es eben auch gerade zu diesem großen gesellschaftlichen Thema Polizeigewalt passt. Was sagst du zu den Bildern aus Stuttgart?
Was soll ich denn dazu sagen? Das ist jetzt nicht gerade bei mir um die Ecke. Ich habe nur gehört,
hast du keine Meinung dazu, oder was?
Was soll ich jetzt sagen auf so eine Frage? Soll ich jetzt sagen, schlimme Bilder erreichen uns aus Stuttgart? Mann, Alter, ja, Leute hauen einen Polizeiwagen kaputt, sieht aus wie in Amerika. Und
das war's für dich.
Was soll ich jetzt machen? Soll ich hinfahren?
Nee, dann lass doch einfach.
Hast du eine Meinung?
Ja, guck mal, du hast mir das eben gerade erzählt, bevor wir den Podcast gemacht haben.
Haben wir mal ein Vorgespräch gemacht?
Nee, ich wollte gerade sagen, wir haben kein Vorgespräch gemacht. Ich war noch nicht fertig beim Rauchen. Und da hast du mir erzählt, dass die Stuttgarter Polizei sich dazu geäußert hat jetzt mittlerweile.
Ja.
Und dass offenbar ausschlaggebend oder Ursache für diese Ausschreitung in der letzten Nacht eine simple Drogenkontrolle war.
So hatte ich es gelesen, ja.
Und da war halt meine erste Reaktion, wie gesagt, wir haben dieses Thema in den letzten Tagen Polizeigewalt gehabt, wir haben es auf vielfältige Art und Weise gehabt, wir haben die, was war das, satirische Stück, Glosse, keine Ahnung, der Kollegin von der Taz, der, jetzt streitet man ja schon darüber, ob man überhaupt sagen dürfte, dass es ein Müllvergleich war, also Polizisten mit Müll zu vergleichen, ist jetzt auch müßig, finde ich. Der Text fand ich absolut daneben, egal wie du ihn auslegst und egal wie du ihn interpretierst oder versuchst, wie Herr Barnes von der FAZ ihn auch irgendwie umzudrehen und schön zu reden. Mich kotzt es an, das sage ich dir ehrlich, wenn ich solche Bilder sehe und wenn ich eben diese Debatte aus den letzten Tagen dann wieder mir vor Augen halte. Und dass du ganz grundsätzlich mich kotzt und regt diese ganze Debattenkultur, egal bei welchem Thema, mich regt die nur noch auf.
Ja, du bist so viel auf Twitter.
Ich bin ja schon viel weniger da, weil ich es nicht mehr ertrage. Ich habe das wirklich das Gefühl, es ist nur noch, egal welches Thema, schwarz-weiß.
Es zwei
Lager. Was ist mit den Leuten einfach wirklich, guck mal, die einen twittern oder posten die ganze Zeit irgendwas, alles klar, okay, Polizeigewalt so schlimm wie nie, bla. Die andere Seite, ja, alles klar, das ist doch der größte Unsinn. Die Polizei ist die größte Diffamierungskampagne. Mann, warum, beides ist doch, wir wissen doch, dass es beides gibt. Natürlich gibt es Fälle von Polizeigewalt. Warum reden wir nicht drüber? Beziehungsweise, lass uns drüber berichten, lass uns recherchieren. Ja, vielleicht haben wir auch Journalisten in dem Bereich in der Vergangenheit vielleicht zu wenig gemacht. Vielleicht muss man da selbstkritischer sein.
Aber ganz ehrlich,
lass mich kurz ausreden.
Erinnere dich, über wie viele Polizisten haben wir auch geschrieben, die irgendwelche korrupten Drecks waren, die an irgendwelchen kriminellen Machenschaften mitbeteiligt waren, die mehr zugeschlagen haben bei Festnahmen als nötig und. Wie oft haben wir das auch gemacht?
Es geht ja jetzt
haben
nicht wir es ausgeklammert? Um uns.
Haben es
geht
auch wir nicht. Es ausgeklammert? Nein, haben wir nicht. Punkt.
Was ist denn mit dir los auf
einmal? Nee, aber das kann ich leiden. Sowas. Auch die Vorwürfe, gerade als Polizeireporter, man müsste ja einen guten Draht halten. Ich hatte es neulich auch wieder, wer ist eigentlich der Pressesprecher von der Polizei Berlin? Benjamin Jenro oder Axel Lier oder Kollege Fröhlich vom Tagesspiegel in dem Tweet von irgendeinem Heini. Ganz ehrlich, what the fuck? Nee, wirklich, einmal Google-Recherche benutzen, einmal gucken, was der Lier auch schon mal so geschrieben hat, wo nicht gerade die Behörde schreit, juche, gut, dass Herr Lier das macht. Was?
Ist ja Teil des Problems, stimme ich dir auch zu. Trotzdem sage ich, möglicherweise und so selbstkritisch muss man ja sein, und das gilt ja nicht nur für uns, sondern auch vielleicht für die ganze Branche. Ja, vielleicht ist trotzdem in dem Bereich wirklich auch an tiefgehender Recherche vielleicht bisher zu wenig oder hat bisher zu wenig stattgefunden. Vielleicht müsste mehr, vielleicht gibt es mehr Fälle, wobei auch da muss ich ja ehrlich sagen, gerade was das Thema NSU angeht, war es aus meiner Sicht eine Glanzzeit, beziehungsweise es war ein Goldstück des Journalismus, wie viele Kollegen bundesweit bei diesem Thema wirklich so tief eingestiegen sind, so viele Dinge herausgefunden haben, die entweder auch teilweise von Politik und Polizei unterdrückt wurden oder eben versucht wurde, unter Deckel zu halten. Also die Möglichkeiten beziehungsweise das Engagement ist ja da, so, aber vielleicht muss man konstatieren, dass es eben bei grundsätzlichen Themen noch zu wichtig ist, so, oder noch zu wenig ist. So, also das ist doch das eine. Es ist doch klar, dass es Fälle von Polizeigewalt gibt, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das andere ist aber dieser Umgang, dieser teilweise, und da bin ich dann eben auch bei diesen Bildern heute Nacht von Stuttgart irgendwie auch ein Stück weit, dieser Umgang mit auch in der Öffentlichkeit mit Polizeibeamten, diese schnelle Neigung dazu zu diffamieren beziehungsweise zu unterstellen oder unterschwellig, gerade in Sachsen ist es ja der Klassiker mittlerweile, dass sobald irgendetwas aufkommt in Sachsen, ein Fall mit einer Person, ist ja sofort auch immer natürlich die ganze Polizei betroffen, auch die ganze Polizei unter Verdacht stehen. Und ich verstehe nicht, warum wir diese Trennlinie nicht machen können. Lass uns über die Probleme und Fehler sprechen, lass uns recherchieren, lass uns doch aber nicht gleichzeitig so tun, als ob alle Polizisten Rassisten oder Gewalttäter sind.
Aber das hast du ja als Blaupause. Das kannst du ja genauso gut auf die Bundeswehr anwenden.
Ja, also okay, aber weißt du, die Polizei ist mir doch noch näher. Die Bundeswehr ist ja schon irgendwo auch etwas, das weiter weg ist. Die Polizei sehe ich doch in meinem... Ja, aber man, das ist doch eher eine Ausnahme bei dir. Aber die Polizei ist dir doch nahe. Unser Kinderwagen wurde geklaut, so bei uns im Hausflur. Und da gehe ich zur Polizei, mache eine Anzeige. Die finden den sowieso nicht, aber da ist jemand, so, der hilft mir erstmal. Sollen die Leute doch nicht so tun, also als ob sie auf Polizei alle kacken oder scheißen oder dass es ihnen egal ist. Das kotzt mich an. So, wenn ich dann die Bilder sehe aus der letzten Nacht und eben sehe, dass eben offenbar eine Drogenkontrolle dazu geführt hat, dass es zu solchen Ausschreitungen kam. Da bin ich gespannt, wenn das bekannt wird, wie heute dann die Reaktionen ausfallen werden und wie heute dann die Reaktionen eben auch gerade von den Leuten ausfallen werden, die sonst eben dann auch so heftig auf oder über Polizei schimpfen. Auch das Thema Rassismus. Ey, gerade in Berlin, ich weiß auch gar nicht, warum den Leuten das so schwerfällt, mal zu kapieren. Ich glaube, Kollege Dinger oder Fröhlich, einer war das, hatte geschrieben, nochmal vor kurzem, bei den Anfängern oder bei den Neuansteigern der Berliner Polizei sind, glaube ich, 40% mittlerweile mit Migrationshintergrund. Ja, dieses Bild, was dann auch gemalt wird, die weiße Allmann-Polizei, weiße 70er, 80er Jahre, ja, könnt ihr euer Hirn nicht anschalten? Geht mir wirklich auf den Senkel. Das sind 40% Menschen mit Migrationshintergrund. Ja, natürlich heißt das nicht, dass es gar keine Probleme mehr gibt und dass es keine Rassisten gibt.
Wie wir hatten natürlich gestern gibt es diese Probleme. Abend große wilde Stecherei in irgendeinem Park mit Beteiligung von zwei Polizeischülern. Aber der Unterschied ist, früher, Trademark, hätte man sowas nicht geschrieben. Da hättest du, also als Pressestelle, da hätte man das irgendwann vielleicht zwei Wochen später dann gesteckt bekommen von irgendjemand und irgendeiner hätte es geschrieben. Und jetzt gehen die ja auch proaktiv mit solchen Sachen raus.
Ja. Absolut, da hat doch auch Umdenken stattgefunden. Nochmal, nicht schönreden, nicht rosarote Brille. Es gibt große Probleme und natürlich sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Ah, ey, wirklich, lasst uns doch bitte alle mal anders an diese Themen rangehen, anders über diese Themen sprechen. Wenn ich dieses Video gesehen habe aus Bremen, du hast es auch gesehen, als ein Angreifer mit einem Messer von einem Polizeibeamten schließlich dann angeschossen und erschossen wurde, die Person verstarb und die Leute das Video gesehen haben, wie viele, ich muss es echt so sagen, wie viele Schwachmaten einfach sich äußern, ey, das kann nicht sein und eine Unverschämtheit, schieße die Beine oder rede mit ihm, überrede ihn und das darf nicht sein. Das, was glaubt ihr?
Nee, aber das ganz, ganz oft. Also auch bei,
hör auf zu featchen.
Ja, Entschuldigung, aber auch bei anderen Sachen. Ich erlebe das auch so oft, wo wirklich Leute, die vielleicht, manchmal ist es ja auch ein gutes Korrektiv, einfach drauf zu gucken. Ne? Der Empfänger hat immer recht. Wenn die etwas nicht verstehen, okay, aber wie oft sich Leute auch zum Thema Polizeiarbeit äußern. Und ganz ehrlich, ich mache es schon ein paar Tage. Und ich glaube mittlerweile ein wenig Ahnung zu haben, wie das da draußen funktioniert. Ja? Und wer sich dann äußert und Ratschläge gibt, ja, wo du dir dann mal das Profil anguckst, und du denkst, ist doch Alter,
einfach nur selbst
ist SEO-Experte und seit 40 Jahren vorm Computer. Ja, ist okay, brauchen wir auch, alles gut, aber halt dich da raus.
So,
und du kannst eine Meinung dazu haben, genau. Das ist okay, aber fang nicht an hier mit mit so Vorschriften zu machen, wie jetzt hätte jemand agieren müssen in der Situation oder warum die Polizei, also ich habe es hier neulich bei so einem Tweet gesehen, auch von meinem Girlie-Einsatz einen Tag später, da haben die ihr Rauschgift irgendwie auf der Motorhaube gezeigt, ne, und da hat auch jemand geschrieben und so, soll mir doch die Berliner Polizei nie wieder erzählen, dass sie zu wenig Beamte hätten. Da dachte ich mir, was? Also, weißt du, ich verstehe auch diesen Gedankensprung. Jetzt stehen die da zu fünf nach dem Einsatz sind doch und zeigen.
Alle Experten, ja, okay. Alle Bundestrainer, alle Virologen, wir sind alle Experten und das ist das Problem, dass keiner sich auch mehr wirklich einschätzen kann. Das Gute ist, du weißt, ich zähle auf deine Meinung, aber bei dem Fall würde es trotzdem mir nicht reichen. Es haben sich ja auch bei dem Fall in Bremen haben sich ja viele Experten, also auch wirklich Polizeiausbilder, haben sich ja auch dazu geäußert, haben diese Videos gesehen und jetzt auch solche, die per se nicht als völlig polizeiunkritisch gelten, nein, auch ganz andere. Und da. Ich muss es einfach, man muss vielleicht auch manchmal Menschen nur darauf hinweisen, sich auch in die Position des anderen zu versetzen. Da glaubt doch wohl niemand wirklich, dass da irgendjemand morgens zum Dienst kommt, weiß ich nicht, Schichtdienst, Familienvater, irgendwie, ey geil, heute will ich mal einen abknallen, heute mal richtig einen wegballern. Und
vor allem, du vergisst ja, die Ermittlungen laufen ja dann immer erstmal gegen dich.
So, das ist ja
vergessen sowieso. Ja schon die Ersten. Da tippt dir ein Beamter, ein Kollege auf die Schulter und sagt so, Sie sind jetzt Beschuldigter in einem Tötungsdelikt, ja, versuchten, was auch immer. So, und dann nimmt er mal deine Waffe und so weiter. Und dann bist du nämlich erstmal in der Position.
Richtig, wobei man da, das ist wieder so ein Punkt, wo man per se grundsätzlich vielleicht mal überlegen könnte, inwieweit solche Verfahren dann eben auch abgegeben werden sollten. Wir reden jetzt mal von einem Verfahren, wo es ein Video gibt, aber es gibt ja auch andere, wo vielleicht die Nähe, also Tatort und wo das Ermittlungsverfahren dann geführt wird.
In ein anderes Bundesland.
Wenn das irgendwie möglich ist, aber dass man das bekommt, dass man auch gar nicht den Anschein erstmal jedenfalls der lokalen Nähe hat. Beziehungsweise, weil ich da nur sagen wollte, das ist auch ein Mensch, der eben in dem Moment einen erschossen hat, der mit Sicherheit nicht davon geträumt hat oder dass sein Wunsch war. Viele Polizisten, das können sich vielleicht manche auch mal machen, können sich doch engagieren, können mal sich vielleicht mit Beamten treffen. Viele, die auch im Ruhestand sind, die in ihrem Dienst jemanden erschießen mussten oder erschossen haben, die darauf nie in ihrem Leben klargekommen sind. Also lass uns die Themen doch alle, lass sie uns doch alle diskutieren, lass sie uns doch aber bitte ein bisschen breiter, ein bisschen Mindopener irgendwie und ein bisschen freier diskutieren. Dieses ewige bei allem möglichen nur noch lange denken und alle wissen alles, kotzt mich an. Naja gut, okay, wir wissen ja auch alles. So, komm. Boom. Dann machen wir noch ein paar inhaltliche Sachen. Für mich...
Ich war im Girlie.
Willst du anfangen?
Ja. Und ich muss dir sagen,
Was ist denn der Girlie?
Der Görlitzer Park.
Du hast deine Rolle als Erklärbär, hast du völlig, und da haben sich viele Menschen mir gegenüber schon beschwert, wirklich, hast du völlig schleifen
lassen. Ich habe mich unterbuttern lassen.
Nee,
du das hast liegt einfach an deiner, völlig... Nee, das liegt an deiner weißen männlichen Cis-Art, die hier so rüberkommt. Da traue ich mich auch gar nicht mehr. Weil ich weiß, ich werde angeschissen, wenn ich sage, erklär doch nochmal.
Dafür warst du eben ganz schön lautstark.
Na, manchmal reicht es mir auch.
Bisschen Angst gehabt schon.
Ja, ist das so. Ja.
Ein bisschen.
Frisch rasiert und so.
So, was hast du gemacht im Girlie?
Ich hatte gehört, dass der Brennpunkt und Präsenzeinheit da unterwegs ist. Und aber ich bin ja eigentlich immer so der offizielle Anfrager, der dann offiziell mitgeht. Und diesmal hatte ich nur mitbekommen, dass es da einen Schwerpunkteinsatz geben soll mit 40 Beamten. Und dann dachte ich mir, ich gucke mir das mal so an. Und ich sagte, es hat sich überhaupt nichts geändert im Girlie. Es hat sich so nichts geändert.
Heißt?
Also am meisten war ich überrascht, die Parkläufer, also die Menschen, die dort in dem Park engagiert wurden, offiziell vom Bezirk, die heißen nicht mehr Parkläufer, sondern die haben jetzt weiße Westen an und da steht Krisenhelfer drauf. Mhm. Und die haben Walkie-Talkies in der Hand. So, und dann steht hinten richtig drauf, beauftragt, offiziell im Einsatz für Grünflächenabend, Friedrichshain-Kreuzberg. Ich weiß nicht, was sie machen. Die gucken aufs Gras oder so. Ich weiß es nicht. Und vorne kontrollieren, also an den Zugängen haben die Beamten dann kontrolliert, Papiere und so. Hintergrund war, es gab einen Hinweis, dass bei den letzten Kontrollen, jetzt seitdem es das LADG, also das Landesantidiskriminierungsgesetz, gibt, das wohl verstärkt bei so Kontrollen sich plötzlich Menschen dazugesellen, die diese Kontrolle filmen, überwachen und hinterher auch zu den Angesprochenen, meistens People of Color, wissen wir ja, im Görlitzer Park hingehen und sagen, hier, fandest du, dass das jetzt irgendwie eine rassistische Beleidigung war oder findest du dich diskriminiert, weil du hier bist Parkbesucher und das dann mitgeschrieben haben, Notizen gemacht haben oder so. Als ich da war, letzte Woche, gar nichts davon gesehen. Ne? Also es war alles eigentlich ein sehr smoother Einsatz, Polizei kontrolliert draußen, du siehst sofort, also ich hatte mich vorher auf so einer Grünfläche positioniert mit taktischem Bier, weil sonst fällt sie halt so sehr auf einfach. Ne? Und du merkst halt, sobald die da auf links kontrollieren, fängt rechts an zu rennen und der mit dem Fahrrad übergibt dem, der rennt dann irgendwo hin, holt aus dem Busch, rennt dann wieder weiter, fährt mit dem Fahrrad hinten links und dann verlegen die Beamten nach rechts und dann kommt der wieder und dann wurschtelt das einmal, dann gibt es so ein paar Personenkontrollen, dann haut mal einer ab, da kommen sie nicht hinterher, weil der mit dem Fahrrad schneller war. Dann wirst du trotzdem, und während die noch kontrollieren, wirst du selber trotzdem angesprochen, ob du nicht kaufen möchtest und ich soll noch mal folgen und so. Es ist einfach so. Beim zweiten Mal hatten sie jetzt Hunde dabei. Das war ein bisschen effektiver, weil die natürlich dann schnüffeln, wo im Gebüsch was liegt. Aber so bei diesen Sichtkontrollen, also sind ja meistens von der Taktik her, ist glaube ich jetzt auch kein Geheimnis, sind auch ein paar Zivis unterwegs, die gucken vorher, sondieren und dann gehst du halt rein mit ein paar Fahrradfahrern, mit ein bisschen mehr Muckis. Jetzt darf man noch nicht vergessen, die haben alle so Weitwarnwesten an. Das ist jetzt kein Überraschungsschlag gegen so einen Park, sondern du siehst diese Beamten auf 3 Kilometer Entfernung. Also das ist wie eine große Ankündigung. Hallo, ich komme jetzt, du kannst schon mal deine Papiere rausholen und zeigen. Und,
aber ist doch auch Teil des Plans. Also ist
das ist auch Teil des Plans. Ja, Präsenz zeigen. Für mich war es nur wichtig, ich wollte tatsächlich mal gucken, ob es eben so ist, wie jetzt diese Kontrollen ablaufen. Und tatsächlich waren es aber an diesem Tag, also ich habe nicht einen Kollegen mit offensichtlichem Migrationshintergrund gesehen, sondern wirklich alles typische Allmann-Polizisten, die dann vorwiegend Schwarzafrikaner kontrolliert haben in dem Park. Und ich wollte einfach sehen, wie ist denn jetzt die Situation? Ja, aber ich muss sagen, es war total relaxed, es war total ruhig, klar, es gab ein bisschen Unmut über die Aktion an sich, weil, keine Ahnung, mochte man nicht, ist halt blöd, bist erstmal festgesetzt. Aber ansonsten war es relativ smooth.
Und warum wurden die Personen jetzt kontrolliert? Weil Verdacht rausgefahren wurde?
Genau.
Oder weil?
Ja, ja. Okay. Genau das. Es gab auch ein paar Platzverweise dann, weil man sie zuvor irgendwie beobachtet hat und so. Dann kann man es aber, du musst es ja auch nachweisen und dann gucken, wo kommt er her, was macht er, ist er schon ein paar Mal hier angefallen und so. Es ist schon eine Sisyphus-Arbeit und am Ende gab es noch ein Fernschreiben, also das ein Einsatzbericht, so muss man das vielleicht sagen. Weil ich habe natürlich auch nicht zu dem Zeitpunkt getwittert, während ich unterwegs war mit dem Beamten, einfach um diesen Einsatz auch nicht kaputt zu machen. Und dann gab es so diesen netten Satz, die Maßnahmen der BPE wurden ohne Wissen der eingesetzten Kräfte und des Polizeiführers durch einen Pressevertreter verdeckt begleitet und fotodokumentiert. Dies stellten die Kräfte im Nachgang fest, als diese Fotos auf Twitter gepostet wurden. Naja.
Ist doch okay.
Ja, muss auch mal sein. Ja. Am Ende ist es ein ganzer, hätte ich ja tatsächlich ein Besucher sein können und mir das einfach mal so hätte angucken können. Aber ich sag dir, also am Ende solltest du es vielleicht doch legalisieren, einfach das Gras. Und dich auf die schweren Delikte konzentrieren.
Haben wir ja auch ein Gespräch gehabt vor 2 Wochen mit einem Langjährigen.
Selbst der sagt.
Sind sich ja weitestgehend eigentlich alle Kriminalisten einig. Ding ist verloren, so, und zum anderen würde es eben auch gewisse Vorteile
mitbringen.
Was ich spannend fand bei diesem Gespräch damals, da ging es ja auch um den Girlie, glaube ich. Also um die Art und Weise, wie mittlerweile das Zeug.
Also jetzt muss man es vielleicht nochmal erklären. Wir hatten vor ein paar Wochen ein Gespräch mit einem ehemaligen Mitarbeiter der Berliner Polizei in relativ prominenter Funktion, also nicht weil öffentlich bekannt, sondern innerhalb der Behörde.
Genau.
Eine nicht ganz unwesentlich wichtige Position. Der ist jetzt einer der vielen, die auch aus dem Dienst raus sind. Wollen jetzt nicht konkreter werden. Und mit dem hatten wir uns zusammengesetzt, um einfach mal so ein bisschen Background-Infos zu kriegen. Wie ist gelaufen? So, was kann man jetzt erzählen, was man vielleicht vorher nicht wissen sollte als Journalist? So diese Sachen.
Ja gut, wir haben ja nichts erfahren, was wir nicht wissen sollten. Aber ich fand es spannend, eben gewisse Sachen auch zu erfahren oder Sichtweisen. Und da ging es gerade auch bei dem Thema Drogen, der Aspekt, wie schlecht mittlerweile wirklich teilweise die Qualität von Drogen sind, die auf der Straße gekauft werden können. Der klare schon fast Vorwurf, der dann im Raum steht, der Vergiftung, also ja. Personen, die eigentlich durch solche Substanzen vorsätzlich vergiftet werden, unabhängig davon, was dann im Einzelfall rauskommt. Aber ich glaube, das ist halt auch so eine gesellschaftlich, auch wieder so eine typische Lagerdiskussion, wo man für mich unverständlich wirklich offenbar nicht weiterkommt, weil wenn so viele Seiten eben dafür plädieren und beziehungsweise eben auch eine fundierte fachliche Meinung haben und aus vielerlei Gründen sagen, Leute, es gibt einfach mehr Gründe, die dafür sprechen, zu legalisieren als dagegen. Und es ist aus meiner Sicht so. Dann ist es für mich unverständlich. Aber auch das, wie gesagt, eine klassische Lagerdiskussion. Kommen wir kurz zu den Rockers.
The Rockers.
The Rockers.
Was gibt's denn da?
Unser bekannter Kadir Padia, der ja verurteilt wurde wegen Anstiftung zum Mord. Berliner kennen das hier, dieser sogenannte Wettbüromord. Ich glaube, 12 oder 14 Leute damals in dieses Wettbüro reingerannt
sind. Expect.
Und Tahir Özbek, der mit Freunden da saß und Karten gespielt hat, erschossen wurde von einer Person. Wie gesagt, mittlerweile die Urteile wegen Mordes. Und Kadir sitzt ja in Haft hier in Berlin. Und jetzt sind Fotos aufgetaucht, die ihn zeigen auf einem Gemälde beziehungsweise auf einem Bild. Und er hat offenbar ein Filthy Few bekommen. Also ein Filthy Few Abzeichen. Auch nochmal dann für die als Erklärung. Filthy Few, offenbar bei den Hells Angels eine Auszeichnung dafür, wenn man an einem Tötungsdelikt beteiligt war und maßgeblich beteiligt war, ist das sozusagen die Auszeichnung, die dann bei den Hells Angels verliehen wird. Wir haben das, glaube ich, in einem unserer ersten Podcasts mal gehabt. Das Verfahren läuft immer noch. Eines der sensationellsten juristischen Auseinandersetzungen, die wir aktuell immer noch haben. Ich hatte über eine Person berichtet, auch aus dieser Gruppe der Hells Angels in Berlin, der mit einem Filthy Few T-Shirt dann da stand und über ihn hat berichtet, dass er offenbar es auch bekommen hat. Und er wehrt sich dagegen und hat unter anderem argumentiert, dass Filthy Few sei sozusagen das, die Auserwählten, also die auch zum Beispiel zuletzt dann an der Theke stehen, so bei einer Feier. Und das sei, alles andere sei halt völliger Kokolores. Eines ist immer noch für mich die großartigste.
Ja, aber beweis das mal.
Was denn?
Beweis mal, dass es für ein Tötungsdelikt ist oder für die Teilnahme an einem Tötungsdelikt.
Was heißt, beweis das mal.
Hol mir mal das Regelwerk der Hells Angels und leg das mal dem Richter vor. Na, und darauf läuft es am Ende hinaus.
Nee, darauf läuft zum Glück nicht hinaus, weil sonst würden wir ja das Verfahren verlieren. Es läuft natürlich darauf hinaus, dass du mittlerweile ja nicht nur ein, zwei, sondern du hast mittlerweile, glaube ich, weiß ich nicht wie viele Aussteiger, die nicht nur Biografien geschrieben haben, sondern auch Angaben bei Behörden gemacht haben. Du hast Erkenntnisse seitens der Behörden, die sich dazu auch schon mehrmals und oftmalig in der Vergangenheit geäußert haben. Es ist aus meiner Sicht, das habe ich damals schon auch gesagt, es ist der absolut plumpe und schlechte Versuch, den eigenen Leumund in der Öffentlichkeit zu wahren, weil man eben nicht wollte, dass das Foto rauskommt, weil es kein Foto war, das selber gepostet wurde, sondern eben ein Foto war, das auf Umwegen bei uns landete, bei mir landete und dann eben veröffentlicht wurde. Und das war der Versuch, also die Veröffentlichung zu verhindern, beziehungsweise den Eindruck. Das ist aber somit das Lächerlichste, muss ich ehrlich sagen. Also von der Begründung her, dass man sich dagegen wehrt, ist ja völlig okay, aber von der Begründung her. Ja. Jetzt muss man sagen, es ist, wie gesagt, die Urteile sind gesprochen. Kadir Padia offenbar mit Filthy Few, sein Bruder Erzoy Chucky Padia, der in die Türkei geflohen war, beziehungsweise seit 2014 sich in der Türkei aufhält, zeigt sich seit einigen Monaten auch auf Fotos mit dem Filthy Few, also auch mit dieser Auszeichnung. Azad, auch ein Mitglied der Hells Angels aus dieser Truppe, die in die Türkei geflohen war, zeigt sich mit einem Filthy Few. Und dann gibt es noch zwei andere, ebenfalls beteiligt, die zwar nicht mit in dem Laden waren, aber gegen die auch wegen dieses Mordes ermittelt wurde oder ermittelt wird immer noch, die sich ebenfalls mit einem Filthy Few zeigen, dann die Person mit dem Rechtsstreit. Also wir haben schon sechs Personen aus dieser Truppe, die mittlerweile diese Auszeichnung haben, bekommen haben, sich mittlerweile damit auch zeigen. Jetzt muss man dazu sagen, von den insgesamt Verurteilten, einer ist ausgestiegen, schon recht früh, beziehungsweise hat ausgepackt. Der Perser. Dann gibt es zwei, die den Club verlassen haben, während in Haft saßen und zerstritten waren.
Der Schütze?
Nee, das ist ein anderer noch. Okay. Zwei andere. So, und dann bleiben noch die Deutschen aus dieser Truppe. Da hat man jetzt noch nichts gesehen. Aber es ist schon. Die wollen in Revision gehen jetzt. Die wollen gegen das Urteil vorgehen. Natürlich ist so ein Foto kein Beweis und natürlich ist auch so ein Gemälde wie bei Kadir kein Beweis. Aber warum? Ich verstehe es nicht. Weißt du, wenn ich ja, in so einer
Erklär mir das nochmal mit dem Gemälde. Wo hängt denn das jetzt?
Also das ist ein Foto in einem türkischen Clubhaus. Das ist nämlich auch recht spannend, dass mittlerweile, früher haben die sich nicht gut verstanden. Also die Hells Angels, die sich in der Türkei, die aus Deutschland kamen und dann in der Türkei niedergelassen haben, und die Berliner Gruppe um Kadir, die haben sich nicht besonders gut verstanden. Da gab es am Anfang oft Auseinandersetzungen. Und jetzt ist es, wir haben über ihn das letzte Mal ja auch gesprochen, Timo Akbulut, den man auch kennt, wegen Mordes an einem Bandido verurteilt und in Haft gesessen, der mittlerweile in der Türkei ist, der offenbar ein sehr enges Verhältnis hat zu denen, die aus Berlin abgehauen sind und in der Türkei aufhältig sind. Und in diesem Clubhaus oder in einem Clubhaus in der Türkei hängt ein Foto von Kadir, und drumherum, das sieht eben aus wie so ein Patch, ist, steht dann auch drauf, Filthy Few. Oder wie das T-Shirt. Das wird ja oft auf T-Shirts getragen. Einige wie Ramin aus NRW haben es tätowiert, aber viele tragen es eben auch als T-Shirt. Und genau. Und das ist sozusagen so wie eine Nachahmung. Und es sieht eben so aus, man kann es ja jetzt nicht verleihen, sozusagen in der Phase, wo er im Gefängnis sitzt.
Wo kriege ich denn die Dinger eigentlich her?
Naja,
gibt es eine Weltführung?
Nee, es gibt es für die pro Kontinent ist das unterschiedlich geregelt. Also Amerika wird das auch unterschiedlicher als in Europa gehandhabt. Die Regeln sind eigentlich immer die gleichen, aber es gibt im Endeffekt auf allen Kontinenten gibt es immer eine Person, die dafür ernannt wurde. Es ist ja ein sehr bürokratischer Haufen, also die Hells Angels oder auch alle anderen Clubs. Und diese Person bestimmt dann darüber. So, man kann das dann das wird dann sozusagen wie beantragt dort und dann wird der Fall geprüft und dann wird geschaut, wie das halt eben so ist und dann wird eben darüber entschieden auch, ob verliehen wird oder nicht. Und es ist eben etwas, deshalb, das kam nämlich auch als Argument damals, so nach dem Motto, naja, so ein T-Shirt, das trägt man ja, du trägst ja auch irgendein T-Shirt mal und das trägst du dann vielleicht morgen nicht mehr oder das trägst du aus Spaß oder so. Nein, das sind wirklich Heiligtümer, das sind Dinge, die ich nicht aus Spaß irgendwie mal trage oder bekomme oder auch mal anziehen darf, vor allem auch nicht in Anwesenheit von Clubbrüdern. Also wenn irgendein Mitglied der Hells Angels ein Filthy Few T-Shirt tragen würde und er hätte diese Auszeichnung gar nicht, dann wäre er, glaube ich, würde es keine Sekunde dauern und er würde nicht mehr in diesem Club sein, sondern eben auch out in bed wahrscheinlich. Aber genau, so für Europa ist es ein Däne, der dazu ernannt wurde. Ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, aber der wirklich sehr, sehr bekannt ist, auch in der Szene. Und jedenfalls war er das bis vor kurzem, also bis vor wenigen, ich glaube bis vor ein, zwei Jahren, war er die Institution, die darüber für Europa entschieden hat. Aber wie gesagt, weiß ich nicht, ob das halt so clever ist. Die Beamte sehen das, bekommen das mit, nochmal ein Foto ist kein Beweis, aber man will gegen dieses Urteil jetzt nochmal vorgehen, man will alle Rechtsmittel ausschöpfen. Warum? Das
ist ja auch eine Geldfrage irgendwann, oder?
Na, ich glaube, dass das die einfach abgeschlossen haben, dass sie auch gar keine Hoffnung mehr haben, dass sich an dem Urteil was ändert. Und sind wir mal ehrlich, alle Beteiligten sitzen jetzt schon seit über 6 Jahren im Gefängnis. Das heißt, mittlerweile ist sogar auch die Aussicht darauf, wieder entlassen zu werden, ja irgendwo in so einer greifbaren Nähe. Und irgendwann, darf man auch nicht vergessen, in dieser Szene musst du dich ja auch wieder zeigen. Weißt du, du kannst ja nicht abtauchen einfach im Knast, sondern musst ja schon auch irgendwie überlegen, auch Zeit danach und auch währenddessen, es muss ja Geld verdient werden. Dein Standing, du stehst unter Druck. Und ich glaube, deshalb ist es dann auch dann so eine Abwägung und im Endeffekt, okay, wahrscheinlich hat er gesagt, scheiß drauf, das Urteil wird bestehen bleiben.
Wobei man das bei Kadir Padia, ja, gerade was Social Media angeht, ganz gut mitbekommt. Ne? Also ich meine, du kennst die einzelnen Seiten, egal auf welcher Plattform. Wenn er Geburtstag hat, gibt es schon eine hohe Resonanz, auch aus anderen Chartern und so.
Man muss es einmal noch sagen, auch für die sich da in der Szene nicht auskennen. Es ist so einfach, dass dieses Charter von Kadir hier in Berlin, es war immer von Anfang an ein besonderes Charter. Es war das erste, das eben in dieser Größenordnung gewechselt ist damals, von den Bandidos zu den Hells Angels. Sowas gab es in der Art nicht. Er war sehr machtbestrebt. Er hat sofort eben auch mit den entsprechenden Leuten versucht, Kontakt aufzunehmen. Bei den Hells Angels hat es auch geschafft, um nach oben zu kommen. Er hatte einen guten Draht zu Hanebut. Er hatte dann auch einen guten Draht zu Hells Angels, Einflussreichen aus Hessen. Aber natürlich ist doch wie in jedem anderen Laden oder Familie auch, da kommt einer von außen mit 80 Leuten, krempelt den Laden mal so ein bisschen um. Da fühlen sich natürlich auch manche angegriffen und fühlen sich auch manche unter Druck gesetzt. Deshalb war sein Standing eigentlich innerhalb des Clubs sehr umstritten von Anfang an. Und es war auch nicht so, als eben die Festnahmen 2014 erfolgten, dass es eine große Soli-Welle gab, der Clubs bundesweit, sowohl finanzieller als auch persönlicher Art. Klar waren hin und wieder ein paar Leute mal im Gerichtssaal. Aber so diese Welle, Solidaritätswelle, wie sie zum Beispiel auch in Timo Akbulut erlebt hat in NRW, mit wirklich klaren Zeichen und klarer Symbolik auch, die gab es in dem Fall nicht so. Und da scheint er sich aber und der ganze Club so ein bisschen aus diesem Ding wieder rausgezogen zu haben, möglicherweise auch durch die Mitglieder in der Türkei, die offenbar gute Kontakte oder gute Drähte dort aufgebaut haben und eben jetzt auch auf einmal sich mit Leuten aus NRW verstehen, auch mit Leuten aus anderen Bundesländern, was vorher halt bei denen nicht so auf dem Tableau war. So, deshalb, ja, aber die Hauptbewegung im Ausland. So. Was haben wir noch?
Rattern hier runter ist. Oh, ist los, ne? Ja. Hast Druck, ne?
Ja.
Wir haben Post bekommen.
Nee. Warte. Ganz kurz. 15.05.2020, 17 Uhr. Rosberg. Und weil du ja so auf Polizei und Gerichte abfährst, einstweilige Verfügung für deinen Kack-Podcast ist da. Nimm raus den Müll. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lachsmilies. Wir hatten es ja schon mal angekündigt. So, ich habe dann den Post unseres Freundes hier, Losenski, Patrick Losenski, Flair gelesen. Ruf den Axel an. Sag mal, Axel, was meint der denn? Was meint er denn? Wir wussten es nicht. So, und dann irgendwann haben wir Post bekommen. Es ist echt 4 Wochen her. Mhm. Und auf die Post wollen wir mal ein bisschen eingehen. Mhm. Was haben wir denn bekommen?
Wir haben tatsächlich eine einstweilige Verfügung bekommen.
Ganz kurz, können wir das Wichtigste vorwegnehmen, weil er steht, nimm raus den Müll. Hier wird gar nichts rausgenommen. Ja, wir werden gleich erklären, diesmal warum eine minimale Passage geändert wurde.
Die wir nicht wiederholen dürfen.
Ja, ich kann aber wiederholen, was ich nicht mehr sagen darf, um zu erklären, was ich sage. Das geht schon.
Du machst das sauber.
Ich mach das.
Dann fliegen wir hier so um die Lampe, Alter.
Ganz kurz, hast du diesen Beschluss gelesen?
Ja, dein Name steht da drin.
Hast du den Beschluss gelesen?
Ja, habe ich.
Seitens des Gerichtes?
Ja. Ja. Also, jetzt muss man erstmal sagen, also das ging hier ein, das muss man, also vielleicht für die, die sich im Medienrecht und so weiter nicht auskennen, jetzt muss man sagen, diese Post bekommt man, da kommt hier ein Obergerichtsvollzieher, ne, und der übergibt das. Ja, der übergibt das hier richtig am Eingang so und dann wandert das in die Rechtsabteilung und dann steht da Beschluss und zwar vom Landgericht Berlin. Könnt ihr euch gerne angucken, wer mal da irgendwie Zugriff hat. Aktenzeichen ist 27, ist das ein O?
Ja.
135 aus 20. Einstweilige Verfügung.
Beschluss.
Genau. Richtig, Beschluss. So sieht das dann aus und so landet das dann meistens per Mail bei uns.
Genau, lass uns mal, bevor wir auf einzelne Dinge eingehen, kurz vorab zusammenfassen. Patrick Losenski alias a.k.a. Flair.
Ein wichtiger deutscher Sprechgesangskünstler.
Absolut. Hatte versucht, an 4 Stellen oder an 4 Punkten eine einstweilige Verfügung zu erwirken.
Für gegen einen uns. Podcast, den wir
im gegen eine April. Podcast-Folge, genau, und aus dem April. Es ging um 4 Sachverhalte, auf die wir gleich dann nochmal eingehen werden, die er sozusagen untersagen lassen wollte. Er wollte auch einen Widerspruch haben, er wollte auch eine Löschung der ganzen Folge, was alles seitens des Gerichtes eben auch abgelehnt wurde, weil es eben, und das wie gesagt gleich nochmal in den einzelnen Punkten zu sehen sein wird, einfach nicht im Verhältnis gestanden hätte zu dem, was er wollte. Für mich noch ganz wichtig, eben weil es mich freut, die gesamten Kosten trägt er, dieses Verfahrens. Finde ich einfach auch, dann gehört dazu.
Weißt du, was für mich das Überraschendste an der ganzen Nummer war? Also da sitzen wirklich bei der Zivilkammer, da sitzen dann Richterinnen und Richter und die hören sich dann unseren Podcast an.
Großartig. Also teilweise,
das wusste ich gar nicht. Genau. Ich dachte, sowas wird irgendwie verschriftlicht oder irgendwas. Aber offensichtlich müssen die sich ja tatsächlich alle das dann anhören, was wir hier reden. Ja? Und dann sitzen da Richter und hören unseren Podcast an.
Genau. Und das war wirklich, muss ich ehrlich sagen, auch für uns das erste Mal in der Art wirklich beeindruckend. Also wie genau offenbar. Und das Gericht hat den Podcast offenbar deutlich genauer gehört als manch anderer. Und eben auch die Dinge so verstanden, wie sie ausgedrückt wurden, beziehungsweise auch gesagt wurden. Aber das fand ich auch wirklich beeindruckend, weil es ja eben auch so festgehalten wurde. So, lass uns doch mal kurz durchgehen, oder wir haben ja auch nicht mehr so viel Zeit. Wir fangen mit der ersten Sache an. Patrick Losenski, ich wollte uns oder hat uns untersagen lassen, und das kann man so erklären, wir haben in dem Podcast habe ich gesagt, dass zu dem Zeitpunkt, als dieser Podcast stattgefunden hat oder beziehungsweise ausgestrahlt wurde, dass er zu diesem Zeitpunkt bereits eine Gefährdetenansprache bekommen hätte. So, das stimmt nicht. Und den Widerruf kann ich dann nämlich hier auch machen. Diesen Widerruf gebe ich ihm auch freiwillig. Er hat die Gefährdetenansprache wenige Tage nach dem Podcast bekommen. So, also das ist sozusagen das, was, ich weiß auch gar nicht warum, also wieso er, warum das jetzt wichtig ist.
Also offensichtlich hat er ja am 30. April eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, dass er, als unser Podcast veröffentlicht wurde, so wie du das gerade erzählt hast, gab es die nicht. Und das sei eine unwahre Tatsachenbehauptung, das greife in sein Persönlichkeitsrecht ein. Und das unterstreiche seine Opferposition. So, und da hätte er ein berechtigtes Interesse zu sagen, nee, sowas will er nicht mehr über sich hören im Internet. So, und das haben wir dann auch gepiepst.
Genau, die Passage. Ne?
Die haben wir rausgenommen. Es sind genau 8 Sekunden gewesen.
Genau, wir hätten sie ergänzen.
Sekunden.
Wir hätten sie ergänzen können, eben um das Faktum, dass die Gefährdenansprache wenige Tage später stattfand, aber das wollten wir nicht, das wäre ja auch irgendwie so ein billiges Nachtreten gewesen, das macht man ja nicht, also gehört sicher nicht. Also an der Stelle, ja, man muss auch dazu sagen, nochmal als Erklärung, auch damit die Menschen verstehen, wie das ist, bei einer einstweiligen Verfügung, bei so einem Beschluss, wir hatten bisher überhaupt keine Chance oder Möglichkeit, uns dagegen zu wehren. Also gerichtlich. Das ist so, dass er sich an das Gericht eben gewandt hat mit seinen Vorwürfen.
Es gibt seine Eilentscheidung.
Ne? Genau, um seine Vorwürfe zu untermauern, hat er eben eine eidesstattliche Versicherung abgegeben. Das Gericht prüft es dann, schaut sich das dann an, hört sich dann, wie in unserem Fall offenbar, den Podcast an und kommt dann zu dem Ergebnis, okay, also hast du
das... Das heißt, wegen Dringlichkeit gibt es nur eine mündliche Verhandlung, gibt es keine mündliche Verhandlung, genau. Und dann gibt es diesen Beschluss einfach.
Genau.
Und wir hätten jetzt praktisch rechtlich noch immer die Chance, dagegen vorzugehen und zu sagen, nee, wir beweisen jetzt, dass...
Ja, aber warum sollen wir gegen irgendwas vorgehen, wo wir
Nein, wir machen gar nichts. Dass wir überhaupt heute nochmal hier reden, ist schon einfach wieder zu viel.
Ja, guck mal, aber es geht doch einfach nur darum, wir bräuchten auch gar nicht drüber zu reden. Aber weißt du, das gehört dazu. Äußer dich nicht so, erzähl nicht so eine Scheiße in der Öffentlichkeit, erzähl nicht so einen Unsinn in der Öffentlichkeit, erzähl die ganze Zeit auch nicht, weiß ich nicht, wer zum Anwalt geht, irgendwie ist, geht auch zur Mutti oder sonst irgendwas. Sag mal, was ist das denn hier? Du beschwerst dich, Punkt 2, warte mal, was war Punkt 2?
Eine Sekunde, sind hier 12 Seiten, Punkt 2, kooperiere mit dem Landeskriminalamt Berlin.
Also er wollte uns untersagen lassen, dass wir nicht sagen, dass er mit dem Landeskriminalamt Berlin kooperiert.
So. Was wir gar nicht gesagt haben.
Und dann sagt das Gericht in seinem Schreiben, die Tatsachenbehauptung, der Antragsteller kooperiere mit dem Landeskriminalamt Berlin, wird in dem Podcast vom 1.4.2020 nicht aufgestellt.
Punkt.
Wie kann ich, also es ist echt, weiß ich nicht, pathologisch, wie kann ich etwas so tun, als ob etwas behauptet wurde, was mir ja gar nicht gefällt, wie in diesem Sachverhalt, und darum mich noch streiten und das verbieten lassen, obwohl es ja gar nicht gesagt wurde. Also, ziemlich eindeutige Aussage.
Ach, und dann noch der...
Danach ging es darum, dass...
Wortklauberei hättest du gesagt, oder?
Genau. Der Wortklauf...
Die Äußerung erscheint für den unbefangenen Durchschnittshörer als bloße Meinungsäußerung. Ob etwas eine Wortklauberei ist, ist eine dem objektiven Beweis nicht zugängliche, subjektive und so weiter. Diese Meinungsäußerung ist zulässig. Das war der nächste Punkt.
Auch genau, der nächste wiederum war dann, es sollte untersagt werden, dass ich ihn beschränkt nenne.
Stimmt.
Dazu kommt das Gericht zu folgendem Ergebnis. Die Aussage, der Antragsteller sei beschränkt, findet sich nicht im angegriffenen Podcast. Ich muss dir ehrlich sagen, danach steht ja, die vom Antragsgegner getätigte Äußerung hat einen anderen Aussagegehalt. Und dann wird es dann eben nochmal minutiös erklärt. Wir wollen es hier gar nicht en Detail machen. Hier unten steht nochmal, es handelt sich um eine zulässige sachliche Kritik, die sich der Antragsteller in Bezug auf sein berufliches Wirken gefallen lassen muss.
Ja, ja, auch hier. Diesen Punkt fand ich ganz interessant. Wer sich im Wirtschaftsleben betätigt, setzt sich in erheblichem Umfang der Kritik an seiner Leistung aus. BGH-Urteil, bla bla bla. Ferner besteht auch an der Kritik mit dem eigenen Umgang mit dieser Kritik ein besonderes Berichtsinteresse.
Ja.
So, Punkt. Öffentliche Person.
Völlig klar. Deshalb, ich muss ehrlich sagen, ich habe sowas noch nicht gesehen und ich weiß auch gar nicht, wie gesagt, man kann ja davon halten, was man will, zu Anwälten zu rennen, aber man macht bitte nicht die Klappe auf, alle anderen irgendwie anscheißen oder beziehungsweise beleidigen dafür, dass man eben zum Anwalt geht. Du gehst zum Anwalt, weil du nicht willst, dass man dich beschränkt nennt, kriegst so eine Klatsche hier und bist dann eben auch noch nicht mal in der Lage, diese Klatsche auch öffentlich zu machen, sondern natürlich nur ist bei dem zu belassen, was du im Mai behauptet hast. Ich weiß nicht, was du im Mai da gelesen hast oder was dein Anwalt dir erzählt hat. Jedenfalls hat das nichts mit dem Beschluss zu tun. Und wir reden beide über denselben Beschluss, den wir auch bekommen haben. Es geht um 8 Sekunden, es geht um wenige Tage. Nochmal, wenn Fehler gemacht werden, werden die korrigiert. Völlig klar, völlig richtig. Aber das war's dann auch. So, deshalb tja, wie soll man sagen, Niederlage auf ganzer Linie.
Naja.
8 Sekunden.
8 Sekunden sind raus.
Freut mich.
Ist okay. Können wir jetzt weitermachen am Thema?
Ich habe nichts mehr.
Ja, großartig. Reicht auch. 40 Minuten. Muss mal wieder reichen, oder?
Mega.
Ja.
War schön, dich gesehen zu haben.
Was machst du heute noch?
Ich wünsche dir einen schönen
Demo,
Sommer.
Oder was?
Ich muss.
Ja. Auf Tour. Was ist jetzt hier mit deinem Kinderwagen? Ist der wieder da?
Nein.
Soll ich irgendwie was machen?
Ja, was denn?
Ich kenne so Leute, ich kann mal fragen, welche Kinderwagen-Mafia.
Ey, jetzt ohne Scheiß, wirklich.
Der war teuer, ne?
Teuer?
Hm?
Ey, Zwillingskinderwagen, mehr will ich nicht sagen. Ja.
Ja, darum. Du, ich guck mal, was ich machen lässt. Ich kenne ja, kenn ja ein, zwei Leute aus der Branche. Du liest
so,
dann in meiner Story.
Wir sind bei 40. Genau, Sachen, andere Sachen müssen wir uns aufheben, es hat jetzt nicht mehr gepasst. Wie gesagt, eine Sache, die mir persönlich am Herzen liegt, Spiegelberichterstattung zum Thema DFB, weil es einfach, wie gesagt, eigene Recherchen aus der Vergangenheit betrifft, beziehungsweise Themen, die da echt eine unglaubliche Entwicklung genommen haben. Aber das machen wir beim nächsten Mal, das passt heute nicht mehr. Schöne Woche für euch, bleibt gesund, kommt gut durch die Zeit, esst kein Tönnies-Fleisch.
Und springt nicht über jedes Stöckchen, was man euch hinhält.
Und jetzt mich, oder?
Alles gut. Tschüss.
Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.